Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewelt.
Hier sprechen wir über aktuelle Themen, Trends und Herausforderungen in der Energiewirtschaft.
Ich bin Sören.
Und ich bin Sebastian. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir zeichnen diese Folge am 17. Februar 2026 auf, also kurz nach Karneval. Ich zumindest habe noch ein bisschen Glitzer im Gesicht, bei euch beiden sieht es besser aus. Heute soll es darum gehen, wie wir in einer Welt, die mehr und mehr von volatilen erneuerbaren Energien geprägt ist, unser Stromnetz stabilisieren können.
So sieht's aus. Genau genommen soll es heute um Momentanreserve gehen, bei der es seit Anfang dieses Jahres einige wichtige Neuerungen gibt.
Heute wird es also etwas technisch und das Ganze wollen wir nicht allein besprechen, sondern gemeinsam mit einem ausgewiesenen Experten in allen technischen Fragen rund um die Stabilität von Stromnetzen. Bei uns ist heute Florian Klein-Helmkamp von der RWTH Aachen. Hallo Florian.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Legen wir los. Florian, du arbeitest am Institut für elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft, kurz IAEW, an der RWTH in Aachen. Du leitest da im Bereich aktive Energieverteilnetze das Team für Regelung und Netzdynamik. Das hört sich schon mal ziemlich fancy an. Was genau sind eigentlich aktive Energienetze und was wird da genau geregelt?
Genau, der aktive Teil bei den aktiven Energieverteilnetzen bezieht sich vor allem darauf, die neue Rolle der Verteilnetzbetreiber als Hauptnetzebene, in der die Integration von erneuerbaren Anlagen und neuen Lasten stattfindet, zu bedienen und wissenschaftlich zu begleiten. Wir versuchen, möglichst die gesamte Bandbreite der Aufgaben der Verteilnetzbetreiber abzudecken, von der Planung von aktiven Energieverteilnetzen, Multienergiesystemen und eben auch die aktive Teilnahme der Verteilnetze an der Systemstabilität, zum Beispiel durch die Erbringung von Systemdienstleistungen. Da setzt im Prinzip auch unser Team an. Wir versuchen uns diesen Herausforderungen mit den Methoden der Regelungstechnik und der Systemtheorie zu widmen. Beispiele dafür, was geregelt werden kann, sind zum Beispiel die Koordination von vielen verteilten Anlagen im Netz zur Erbringung einer Systemdienstleistung, aber auch auf die einzelne Anlage bezogen, zum Beispiel die Wechselrichterregelungen im netzbildenden oder netzfolgenden Bereich zum Beispiel.
Spannend. Kleiner Disclaimer natürlich vorweg, das IAEW und die BET arbeiten regelmäßig in Fragen zur Modernisierung von Stromverteilnetzen zusammen, also heißt unterstützen Netzbetreiber, die sich grundsätzlich, ich sag mal, fit machen wollen für ein dezentrales Energiesystem. Zuletzt, Florian und auch Sebastian, wart ihr auch gemeinsam zum Thema Momentanreserve unterwegs?
Genau, so sieht's aus. Seit dem 22. Januar dieses Jahres wird die Momentanreserve ja von den Übertragungsnetzbetreibern auf einem neu geschaffenen Markt eingekauft. Der dahinterliegende Prozess läuft hauptsächlich direkt zwischen dem jeweiligen ÜMB und dem Anbieter der Momentanreserve ab. Es gibt aber eben auch Schnittpunkte zu den Verteilnetzbetreibern vor Ort. Und die müssen eben prüfen, welche Folgen das Ganze für ihre eigenen Prozesse hat. Und dabei haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten Verteilnetzbetreiber zusammen auch mit dem IAEW unterstützt.
Da gucken wir uns das mal etwas tiefer an, genauer an, Florian. Kannst du uns und die ganzen Hörerinnen und Hörer mal kurz abholen? Was ist eigentlich Momentanreserve? Wozu brauchen wir das überhaupt im Stromsystem?
Ja, gerne. Momentanreserve ist im Prinzip der erste wirkende Stabilitätsmechanismus in den allerersten Millisekunden nach Eintritt einer Störung im System. Also wenn zum Beispiel ein Kraftwerk ausfällt, kommt es zu einem Leistungsungleichgewicht und die Frequenz beginnt zu fallen. Um das Ganze zu stützen, geben die rotierenden Massen im System sofort Energie ab und bremsen diesen Abfall. Das passiert ganz automatisch und verschafft in erster Linie Zeit für Regelmechanismen wie zum Beispiel die Primärregelleistung oder die Sekundärregelleistung, um mit dem Wirken zu beginnen und dann das System in einen sicheren Zustand wieder zurückzuführen. Ohne Momentanreserve oder ohne Trägheit im Netz würde das Netz viel schneller instabil werden, weil Frequenzabweichungen oder Frequenzänderungen schneller und deutlich ausgeprägter auftreten würden.
Das heißt ganz konkret, die Abgrenzung von momentanen Reserven zu den anderen Systemdienstleistungen, zeitlicher Horizont, Mengen wahrscheinlich auch, erbringende Kraftwerke, kannst du das nochmal abgrenzen?
Genau, also die zeitliche Ebene oder die zeitliche Dimension ist auf jeden Fall die eine Sache. Ganz allgemein kann man aber auch sagen, dass es sich bei der momentanen Reserve in diesem Sinne nicht um eine aktive Regelung handelt, sondern einfach um eine physikalische Eigenschaft, die ganz natürlich durch die Trägheit der rotierenden Massen in den konventionellen Kraftwerken vor allem entsteht. Das Ganze wird quasi verzögerungsfrei im Millisekundenbereich aktiviert. Die Aufgabe der momentanen Reserve ist in diesem Sinne nicht, die Frequenz aktiv zu regeln, also nicht auf einen festen Sollwert wieder zurückzuführen, sondern einfach den initialen Frequenzabfall nach einer Störung zu bremsen. Und die eigentliche Rückführung übernehmen danach dann die Regelreserven, die aktiv gesteuert, allokiert und koordiniert werden müssen vom Netzbetreiber. Das ist in dem Sinne ganz praktisch, weil diese Aufgaben eben bei einer klassischen momentanen Reserve einfach wegfallen an der Stelle.
Jetzt hast du in deinen Ausführungen ein paar Mal schon konventionelle Kraftwerke gesagt. Da haben wir ja wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung. Wir sind auf dem Weg von der alten Welt in die neue Energiewelt, dezentraler, digitaler, dekarbonisierter. Welche Herausforderungen entstehen dann bezüglich der momentanen Reserve?
Genau, eine ganz zentrale Auswirkung durch den Wegfall konventioneller Kraftwerke im Rahmen der Energiewende ist dadurch auch die abnehmenden rotierenden Massen im System und die dadurch abnehmende Trägheit. Dadurch nimmt die physikalische Trägheit einfach ab und Frequenzänderungen nach Störungen können deutlich schneller und ausgeprägter verlaufen. Das heißt ganz konkret, uns fehlt zunehmend einfach erstmal klassische Momentanreserve und es müssen jetzt neue Wege gefunden werden, um die auch mit zum Beispiel Wechselrichter gekoppelter Erzeugung bereitstellen zu können. Grundsätzlich ist ein stabiles System auch mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien und Wechselrichter gekoppelter Erzeugung möglich. Der Unterschied ist aber, dass die Stabilität nicht mehr einfach inhärent durch die physikalischen Eigenschaften der Anlagen entsteht, sondern im Prinzip designt werden muss durch zum Beispiel clevere Regelalgorithmen in den Wechselrichtern. Dafür gibt es ganz grundsätzlich technisch mehrere Lösungen, die vor allem in der Wissenschaft auch viel diskutiert wurden. Zum einen sind das vor allem Batteriespeicher oder Windenergieanlagen mit netzbildenden Wechselrichtern, die eben inhärent dieses Verhalten, also die Bereitstellung der momentanen Reserve und das Stellen der Spannungs- und Frequenzreferenz wie ein konventionelles Kraftwerk auch gewährleisten können.
Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, Florian, weil das eine ist ja, was wir gerade besprochen haben, dass wir eben diese Ablösung haben der alten konventionellen Kraftwerke mit den Erneuerbaren. Haben wir aber daneben auch trotzdem in Summe eine Zunahme des Bedarfs an momentanen Reserve in Deutschland? Oder ist das eigentlich dieselbe Menge, wie wir sie vorher auch hatten, nur dass wir sie eben in Zukunft anders erbringen müssen als mit den konventionellen Kraftwerken?
Ganz grundsätzlich gibt es da eigentlich zwei Effekte, die sich so ein bisschen parallel bedingen. Das eine ist eben, wie du schon richtig sagst, der Wegfall konventioneller Kraftwerke und der andere ist auch, dass die Last deutlich weniger frequenzsensibel ist. Durch mehr Elektrifizierung, wenn man zum Beispiel weniger motorische Lasten am Netz hast, dann ergibt sich hier auch ein erhöhter Bedarf an momentanen Reserve draus. Dazu kommt die erhöhte Dezentralität des Ganzen, einfach indem wir mehrere eher kleinskalige Anlagen verteilt in dem System haben, zum Teil auch in den unteren Netzebenen angeschlossen. Das ist alles einfach insgesamt deutlich weniger planbar und dementsprechend erhöht sich dadurch aus der Bedarf an momentanen Reserve als solcher.
Wir werden ja gleich auch darüber sprechen, was sich aktuell da tut, auch in den Regelungen. Was mich jetzt aber kurz mal interessiert, das ist ja eigentlich eine Situation, da hat man jetzt sehr, sehr lange Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ne? Also der Ausstieg aus entsprechend konventionellen Kapazitäten, mehr Wechselrichter im Netz. Wie schätzt du das so ein? Ich glaube, man hat vor 20 Jahren das Thema auch schon andiskutiert. Auch schon so wie jetzt hat man so lange gebraucht, Lösungen zu finden. Oder ist es jetzt so, dass man sagt, oh, jetzt ist der Kipppunkt, jetzt müssen wir wirklich uns mal damit beschäftigen, wie wir das mit den dezentralen Anlagen gut hinbekommen?
Ich glaube, es ist im Allgemeinen einfach immer schwierig, in einem so ausgedehnten und großen System wie dem Stromnetz sinnvoll Neuerungen einzubringen. Das Ganze basiert eben sehr auf den Annahmen einer konventionellen Erzeugung und man versucht im Prinzip aktuell dieses Verhalten von Synchronmaschinen mehr und mehr nachzubilden oder auch abzubilden durch Wechselrichter gekoppelte Erzeugung. Und das hat einfach gewisse Zeitkonstanten. Gerade auch die Regulatorik ist dabei natürlich gefragt, aber auch die Netzbetreiber, die das irgendwie enablen müssen. Deswegen würde ich sagen, einfach dadurch, dass das System halt so ausgedehnt, so groß ist und das Ganze eben kritische Infrastruktur ist, so ein sehr schneller Wechsel dabei eben auch häufig nicht einfach so möglich. Gerade auch, weil wir oder also auch die Wissenschaft im Prinzip noch nicht und die Netzbetreiber sehr wenig Erfahrung mit den möglicherweise resultierenden Dynamiken in dem System haben. Aktuell weiß man eben einfach noch gar nicht so richtig, was passiert, wenn man sehr wenig träge Systeme betreiben würde, wenn man nach und nach alle konventionellen Kraftwerke ausschaltet und wie zum Beispiel auch Wechselrichter miteinander interagieren, wenn man viele davon in einem Netz betreibt.
Das Energiesystem ist insofern also doch noch ein relativ träger Tanker. Hat sich dann aber ja was getan. Wir springen jetzt mal von vor längerer Zeit, jetzt mal Richtung 2024. Sebastian, das Bundeswirtschaftsministerium hat da ja mit der Roadmap Systemstabilität, gewisse Rahmenbedingungen veröffentlicht. Darin auch enthaltene Festlegung, dass Momentanreserve zukünftig marktlich beschafft werden soll. Wie ging es danach weiter? Ist ja anderthalb Jahre schon her, alles schon gelöst.
Ja, mehr oder weniger könnte man sagen. Nachdem dann diese Roadmap Systemstabilität veröffentlicht worden ist, hat dann erstmal die Bundesnetzagentur das Thema übernommen, hat dann ein entsprechendes Beschaffungskonzept erstellt und in diesem Beschaffungskonzept sind letztlich die Vorgaben festgehalten, wie diese marktliche Beschaffung abzulaufen hat. Wichtig ist dabei, dass das Ganze dann auch den Übertragungsnetzbetreibern als Aufgabe quasi übergeben wurde. Das heißt also, die vier ÜMB sind jetzt quasi verantwortlich für die gemeinsame zentrale Beschaffung von Momentanreserve in Deutschland und haben eben dann entsprechend auch als ÜMB dann eine Konsultation durchgeführt, um diesen Prozess auszugestalten, auch mit den Beteiligten. Das heißt also vor allem erstmal auch den Anbietern der Momentanreserve abzustimmen, wie muss dieser Prozess aussehen, wie sehen die Verträge aus, die dahinter liegen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir jetzt, so wie es auch letztlich gesetzlich vorgegeben war oder regulatorisch vorgegeben war, am 22.01.2026 den offiziellen Start der marktlichen Beschaffung der Momentanreserve.
Und jetzt kann Momentanreserve, ich sag mal, über alle Spannungsebenen von allen dezentralen Anlagen angeboten werden oder gibt es da gewisse Restriktionen?
Prinzipiell ja, kann es über alle Spannungsebenen angeboten werden. Es gibt aber Abstufungen tatsächlich. Am einfachsten ist es eigentlich bei der Höchstspannungsebene. Das ist ja die Ebene, die dann hauptsächlich zu den ÜMB selbst gehört. Und da ist es keine Frage, da kann es angeboten werden. Das ist ja auch in der Regel die Ebene, wo heute schon die klassischen rotierenden Massen, über die wir schon gesprochen haben, auch hängen. Das heißt also, da ändert sich eigentlich nicht viel im Vergleich zu heute. Spannender ist es sicherlich in den Netzebenen darunter. Wenn wir auf Hochspannung und auch die Umspannebene, Hochspannung, Mittelspannung schauen, ist das ja auch schon was, was dann eben nicht mehr die ÜMB hauptsächlich betrifft, sondern die Verteilnetzbetreiber. Und die Verteilnetzbetreiber haben eben bei diesen beiden Spannungsebenen, also Hochspannung und auch die Umspannungsebene, nicht die Möglichkeit zu widersprechen und zu sagen, nein, das wollen wir aber nicht. Wir wollen keine netzbildenden Wechselrichter anschließen, sondern das müssen sie akzeptieren. Anders ist das wiederum bei den Spannungsebenen, die wir da drunter finden. Das heißt also, was dann quasi Mittelspannung oder auch Niederspannung ist oder auch die Zwischenebene, da ist es dann tatsächlich so, dass die Verteilnetzbetreiber selber festlegen können, ob sie denn entsprechende netzbildende Wechselrichter in ihren Netzen Mittelspannung, Niederspannung vor allem akzeptieren wollen oder das eben nicht tun. Das ist erstmal die technische und regulatorische Frage. Anders ist es sicherlich auch, wenn man es nochmal betriebswirtschaftlich betrachtet, weil eben doch davon auszugehen ist, einfach wegen der notwendigen Größenordnung, der Preise, die damit verbunden sind, dass tatsächlich es sich wirtschaftlich vor allem lohnt, wenn wir eben doch mindestens mal in der Mittelspannung, besser noch in der Höchstspannung unterwegs sind, mit beispielsweise entsprechend großen Energiespeichern, die dahinter stehen und dann eben über die Wechselrichter dann auch eine gewisse Menge an Momentanreserve anbieten können, damit es sich überhaupt wirtschaftlich lohnen kann. Heißt also, wirtschaftlich erwarten wir es jetzt doch erstmal vor allem in der Hochspannung, ein bisschen vielleicht in der Mittelspannung, aber hauptsächlich in der Hochspannung. In der Niederspannung, das vielleicht zuletzt, ist es etwas schwieriger, auch deshalb, weil es verschiedene Vorgaben gibt, unter anderem ganz wichtig dabei vom FNN einen technischen Hinweis, der eben beschreibt, welche Anforderungen Anlagen erfüllen müssen, um auch ans Verteilnetz angeschlossen werden zu dürfen. Und da fehlt aktuell noch die Ausführung zum Thema Niederspannung. Das heißt also, es ist zwar im Beschaffungskonzept der BNetzA angelegt, dass auch in der Niederspannung Momentanreserveanlagen angeschlossen werden dürften. Noch fehlen da aber entsprechende technische Ausarbeitungen, beispielsweise das FNN, sodass in den nächsten Jahren erstmal noch nicht damit zu rechnen ist, dass wir auch in der Niederspannung entsprechende Anlagen sehen würden.
Das heißt, dass die Rolle der Verteilnetzbetreiber auch hier wieder noch stärker, ich sag mal, eingefordert wird. Ich höre 860 Jubelrufe, da liegt ja relativ viel schon auf dem Schreibtisch. Da sollten wir gleich drüber sprechen, aber vielleicht kannst du mich mal kurz nochmal mitnehmen, wie läuft diese marktliche Beschaffung grundsätzlich ab? Da sind ja auch unterschiedliche Konzepte diskutiert worden. Worauf hat man sich jetzt im Endeffekt da festgelegt?
Genau, es gibt unterschiedliche Produkte, die angeboten werden können. Das richtet sich vor allem nach der Verfügbarkeit der momentanen Reserve, was ich da garantieren kann als Anbieter. Habe ich ein Basisprodukt und ein Premiumprodukt? Basisprodukt heißt, ich kann mindestens 30% Verfügbarkeit meiner Anlage über einen Abrechnungszeitraum garantieren. Im Premiumprodukt wären es dann mindestens 90% Verfügbarkeit. Und dann kann ich jeweils noch in verschiedene Richtungen, also positive oder negative momentane Reserve erbringen, sodass ich dann in der Kombination mit Premium und Basis quasi vier verschiedene Produkte dann habe mit den verschiedenen Richtungen. Die entsprechenden Preise, die dazugehören, haben die UMB auf ihrer Webseite auf netztransparenz.de vor einiger Zeit schon veröffentlicht, sodass man sich also anschauen kann, lohnt sich das für mich als Anlagenbetreiber, entsprechend dann auch ein Angebot abzugeben. Und dann ist eben ganz wichtig, es wird nicht eben die erbrachte Leistung oder auch die Energie vergütet, sondern pauschal die Fähigkeit, dass ich momentan Reserve erbringen kann in einem bestimmten Umfang. Und die wird dann gemäß der Preise vergütet. Und auch wichtig dabei, jedes formal korrekt eingereichte Angebot muss von den UMB am Ende auch angenommen und vergütet werden. Das heißt, es gibt also keine Ausschreibung, wie wir es beispielsweise aus dem Bereich der erneuerbaren Energien kennen, sondern es ist wirklich eine Geschichte, wo dann am Ende die UMB bezahlen müssen, wenn das Angebot soweit korrekt ist und die Anlage auch die momentane Reserve erbringen kann.
Und heißt, so Themen wie Pooling, virtuelle Kraftwerke und so weiter, was wir ja immer stärker sehen von vielen überregionalen Akteuren, sind wir grundsätzlich auch dann in der Lage, zumindest gewisse Produkte zu liefern.
Genau, Pooling ist durchaus auch möglich. Man kann auch verschiedene Anlagenverbünde beispielsweise registrieren und Angebote für abgeben. Das ist dann auch möglich, um die Anlagen zusammenzufassen.
Okay, definitiv spannend. Ich meine, wir haben das Thema rund um Flexibilitätsangebot, Markt und wie kleinteilig und wie gepoolt darf es werden, ja an vielen Stellen aktuell. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Beschaffungsprozess grundsätzlich mit dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber abläuft. Die 860 Jubelschreie, die wir eben im Hintergrund gehört haben, was muss der Verteilnetzbetreiber, was muss er tun, was kann er tun, welche Aufgaben kommen auf den Verteilnetzbetreiber zu?
Also genau, Florian, ich glaube, wenn wir an unsere Projekte denken, die wir da gemacht haben, Jubelschreie kann ich da, glaube ich, erstmal nicht sehen, weil eben dann doch, auch wenn es erstmal nicht so ausschaut, einige Aufgaben dann doch bei den VMB liegen. Du kannst bestimmt gleich, Florian, auch nochmal auf die eher technischen Fragen vielleicht im Bereich Netzberechnung eingehen. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt erstmal auf die Themen schauen, die sich aus dem Prozess auch ergeben für die marktliche Beschaffung, ist ein wichtiges Thema, dass der Verteilnetzbetreiber im Rahmen dieser marktlichen Beschaffung der sogenannte Anschlussnetzbetreiber ist. Das heißt also, in dieser Rolle als Anschlussnetzbetreiber auch gewisse Aufgaben hat. Zum einen ist es vor allem, dass natürlich ohne einen Netzanschluss oder auch eine entsprechende Netzanschlussgenehmigung mindestens mal keine Angebotsabgabe möglich ist für den Anbieter von momentanen Reserve. Das muss er nachweisen, braucht also entsprechend den Nachweis über Netzanschluss und Netzanschlussgenehmigung von seinem Verteilnetzbetreiber. Und dann kommt dazu, und dann wird es auch besonders spannend für die Verteilnetzbetreiber, dass sie eben auch beim Anschluss an die Mittelspannung oder eben auch niedriger perspektivisch der Verteilnetzbetreiber, wie gesagt, aktiv zustimmen muss und dann die sogenannte ANB-Bescheinigung, also die Anschlussnetzbetreiberbescheinigung, ausfüllen muss, die dann wiederum vom Anbieter der momentanen Reserve mit seinem Angebot mit eingereicht werden muss.
Heißt im Wesentlichen, oder vielleicht da noch etwas mehr ins Detail, Netzanschlussprozess. Was muss ich als Verteilnetzbetreiber da jetzt tun? Netzanschlussprozess ist ja grundsätzlich ein Prozess, der im Prinzip so jedes Jahr neue Anforderungen aus 14a, Redispatch und so weiter umsetzen muss. Was heißt das jetzt für den Verteilnetzbetreiber mit der momentanen Reserve, das umzusetzen?
Vielleicht gucken wir erstmal auf einer hohen Flugebene drauf und dann haben wir so ein paar, glaube ich, Details noch, auf die wir drauf gucken können, wenn es um die Netzberechnung geht. Aber wenn wir erstmal grundsätzlich drauf schauen, würde ich sagen, müssen die Verteilnetzbetreiber vor allem schauen, dass ihre technischen Anschlussbedingungen, also die TAPS, entsprechend angepasst werden. Das heißt also vor allem für Mittelspannung, für die Umspannebene MSHS und die HS-Ebene müssen die TAPS entsprechend angepasst werden. Da kann man dann auch zurückgreifen auf den Musterwortlaut des BDEW, der das entsprechend auch schon enthält und wo eben dann die Lösung gewählt wurde, dass man einfach nur verweist auf die Anforderungen, die in dem schon angesprochenen FNN-Hinweis erwähnt werden, um das nicht alles nochmal kopieren zu müssen in den eigenen TAPS. Dann als zweiter Punkt ist wichtig, dass viele Formulare angepasst werden müssen. Teilweise haben die Netzbetreiber nochmal eigene Netzanschlussanträge. Die müssen dann natürlich auch entsprechend angepasst werden, sodass ich einfach von Beginn an des Prozesses erkennen kann, habe ich es hier mit einer Anlage zu tun, die einen netzbildenden Wechselrichter hat, oder ist es ein klassischer netzfolgender Wechselrichter? Das muss ich erkennen. Und dann gibt es auch wiederum vom FNN in dem angesprochenen Hinweis vorgegeben neue Vorlagen. Leute, die sich damit auskennen, haben vielleicht die bisherigen E-Formulare im
Ganz
Kopf.
Ganz spannend, wenn man die ausfüllen muss. Das kenne ich auch noch.
Genau, genau. Und jetzt gibt es eben dann quasi zwei Möglichkeiten. Wenn du netzbildende Wechselrichter hast, dann greifst du in Zukunft nicht mehr auf die E-Formulare, sondern auf die C-Formulare zurück. Und wenn du die Netzfolgenden hast, dann bleibt es bei den E-Formularen. Also auch das muss man dann im Netzanschlussprozess quasi durchgängig immer berücksichtigen. Gerade, das hatten wir jetzt auch, Florian, bei den Projekten immer wieder, dass es dann auch eine wichtige Frage ist für die Netzberechnung beispielsweise. Das weißt du aber besser, einfach weil natürlich gewisse Kenndaten dann auch da drin enthalten sind. Genau, und dann geht es natürlich auch darum, nicht nur in den Formularen die entsprechenden Punkte zu erfassen, sondern natürlich auch die Software darauf einzustellen. Das heißt also, Datenerfassungsmasken beispielsweise so anzupassen, dass ich so eine Art Häkchen setzen kann. Achtung, hier ist eine Anlage mit netzbildendem Wechselrichter. Und dann wird das Ganze entsprechend den Prozess durch die verschiedenen Abteilungen, die beteiligt sind, durchgereicht, damit jede beteiligte Stelle letztlich weiß, hier ist eine Anlage, die ich speziell behandeln muss, weil sie eben einen netzbildenden Wechselrichter hat. Das ist so ein wichtiger Punkt dabei. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was wir gerade schon angesprochen hatten, wollen wir als Verteilnetzbetreiber überhaupt in der Mittelspannung, perspektivisch vielleicht auch drunter, die netzbildenden Wechselrichter akzeptieren oder wollen wir das nicht? Das muss ich entscheiden, aktiv entscheiden. Wenn ich das will, überlegen, will ich da vielleicht Pilotgebiete festlegen oder ähnliches, wo ich eben sage, da ist es erlaubt, da ist es nicht erlaubt. Also diese Frage muss auch geklärt werden. Und ja, dann sind wir eigentlich bei dem Thema Netzberechnung. Auch das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema, auch in unseren Projekten, Florian. Das ist ja auch genau eure Expertise. Deswegen vielleicht da eher vielleicht an dich die Frage, welche Folgen haben die netzbildenden Wechselrichter dann für die Netzberechnung?
Genau. Das Systemverhalten, das haben wir gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, wird insgesamt einfach komplexer. Und es rücken durchaus neue dynamische Effekte in den Fokus, die vorher so nicht aufgetreten sind, die ich als Netzbetreiber aber trotzdem eventuell auch bewerten möchte oder auch bewerten muss, um sicherzugehen, dass mein Netz weiterhin sicher fahrbar ist. Je nach Konstellation aus Anlagen und Netzparametern können diese entweder ausgeprägter oder weniger ausgeprägt sein. Das heißt, es kann also Netze geben, in denen die Integration einer neuen netzbildenden Anlage völlig unproblematisch für die Stabilität ist. Es kann aber auch sein, dass eben ungewollte Effekte wie zum Beispiel Reglerinteraktionen zwischen Anlagen auftreten. Diese lassen sich mit den herkömmlichen Netzberechnungstools beim Verteilnetzbetreiber, also vor allem Lastschluss- und Kurzschlussstromberechnung, nicht mehr bewerten oder nur sehr schwer bewerten und erfordern zum Teil auch dynamische Simulationen im Zeitbereich, die insgesamt einfach deutlich komplexer sind als die bisherige Netzberechnung. Sebastian, du hast es gerade schon angesprochen, insbesondere dieser Punkt der Datenhaltung und der Modellierung von netzbildenden Anlagen kommt dazu Trage, weil die eben deutlich schwieriger abzubilden sind als ein einfaches Lastflussmodell des Netzes. Das heißt, ich muss die Parameter sehr gut kennen, ich muss die Parameter der anderen Anlagen im Netz sehr gut kennen, um sehr fundierte Aussagen treffen zu können und auch um das dynamische Verhalten der eigenen Netzebene besser bewerten zu können.
Das heißt aber auch, du hast die Daten gerade angesprochen, ich brauche quasi auch nochmal eine ganz andere Datenbasis als Verteilnetzbetreiber, eine Datenbank wahrscheinlich, die ich dann nutzen kann, um eben überhaupt dynamische Modellierungen durchführen zu können.
Genau, am Ende läuft man ansonsten Gefahr, dass die dynamischen Studien, die man durchführt, einem zwar Aussagen liefern, die aber im Prinzip eigentlich nicht auf die eigene Netzebene übertragbar sind. Das können ganz pragmatische Dinge wie zum Beispiel die Schutzeinstellungen der Netzebene sein. Gerade bei Stabilitätseffekten hat man häufig kaskadierte Effekte, die man nur so mit abbilden kann und die irgendwie informiert sein müssen. Das kann aber auch das grundsätzliche dynamische Verhalten der Anlage sein. Das heißt, wichtig kann zum Beispiel die Frage sein, welche Art von netzbildender Anlage habe ich da überhaupt? Und wie sehen die Reglerparameter aus?
Also vielleicht noch eine Frage dazu. Man kann also auch abstufen. Ich muss nicht zwingend mein gesamtes Netz direkt dynamisch untersuchen, sondern kann mir auch einzelne Stränge rausnehmen. Ich kann mir einzelne Anlagen rausnehmen und erstmal mir die genauer dynamisch angucken. Oder wie würde ich das quasi abstufen?
Genau, das kann, kann man eigentlich sehr gut daran festmachen, welche Effekte einen insgesamt interessieren. Ob es zum Beispiel darum geht, dass man einen Netzteil hat, der vielleicht zum Beispiel elektrisch relativ weit entfernt von der Umspannstation ist, das heißt eine relativ niedrige Kurzschlussleistung ist und damit hat und damit eventuell anfälliger ist für dynamische Effekte. Das heißt, hier könnte man das Netz dann irgendwie mit begründeten Annahmen reduziert modellieren und zusammen mit dem Anlagenmodell oder mit dem detaillierteren Anlagenmodell simulieren, um einfach ja den Rechenaufwand und die Simulationskomplexität bewusst zu reduzieren, mit dem Trade-off, dass man dann eventuell ja etwas schlechtere oder weniger übertragbare Ergebnisse bekommt. Solange die eben mit begründeten Annahmen irgendwie unterfüttert sind, mag das dann auch okay sein, um einzelne Effekte dynamisch bewerten zu können.
Und es zeigt sich eigentlich wieder, das, was wir vor einigen Wochen in einer der ersten Folgen immer rausgearbeitet haben, 2026, Daten, Daten, Daten. Es wird immer wichtiger, Daten für die Netzberechnung, für die Simulation. Ich brauche Kundendaten, ich brauche Netzdaten. Ich muss einen vernünftigen Netzanschlussprozess haben, um das im Griff zu haben. Sonst renne ich im Prinzip Klärfällen hinterher. Und das heißt insgesamt, Netzanschlussprozess habe ich verstanden, relativ viel Netzberechnung ändert sich grundsätzlich. Was kommt noch? Was muss ich noch wissen?
Genau, es gibt noch einige Punkte, die ich unter das unter die Systemintegration als solche fassen würde. Eine Sache dabei ist zum Beispiel die Schutzkoordination, die mit berücksichtigt werden müssen. Netzbildende Wechselrichter können für wenige Sekunden bei der Bereitstellung von momentanen Reserve in eine Überlast gehen. Das heißt, die Betriebsströme werden potenziell auch etwas höher. Das muss bei der Schutzkoordination mit berücksichtigt werden, damit man Fehlerströme von Betriebsströmen sicher unterscheiden kann. Es gibt aber auch ganz andere pragmatische Fälle, wie zum Beispiel ungewollte Inselnetzbildung und Teilnetzerkennung in diesem Sinne auch, wo es gerade insbesondere für die Sicherheit von Personal, also zum Beispiel von MonteurInnen, die am Netz arbeiten, ganz entscheidend ist, dass Spannungsfreiheit sicher festgestellt werden kann und das ist bei einer hohen Durchdringung an netzbildenden Anlagen eventuell nicht mehr so einfach möglich. Das Gleiche gilt auch für Systemschutzkonzepte, wie zum Beispiel Unterfrequenzlastabwurf, die mitgedacht werden müssen. Das Ganze geht halt nicht nur darum, einfach nur die dynamischen Effekte und das dynamische Verhalten des Netzes zu bewerten, sondern muss das eben gesamtsystemisch denken, um eine sinnvolle Integration solcher Anlagen sicherstellen zu können.
Und heißt auch Aufbau von Know-how und Skills in der Netzentwicklung, Netzplanung, ist erforderlich. Das hört sich schon nach einem relativ komplexen systemischen Thema an. Wie optimistisch bist du tatsächlich, dass man das, ich sag mal, relativ zeitnah, weil die Umsetzung ist ja quasi jetzt, tatsächlich bei vielen Netzbetreibern so schnell aufbauen kann?
Ich würde sagen, dass das schon auch sehr davon abhängt, wie schnell zum Beispiel jetzt Anlagenzertifikate für die netzbildenden Wechselrichter kommen. Das heißt, wie viel von diesen dynamischen Effekten durch den Netzbetreiber im Prinzip schon durch den Zertifizierungsprozess mit abgedeckt werden können. Das reduziert natürlich den Modellierungs- und Bewertungsaufwand beim Netzbetreiber selbst. Das heißt, wenn ich als Anlagenhersteller oder als Anlagenbetreiber hingehen kann und dem Netzbetreiber gute Garantien geben kann, dass meine Anlage zum Beispiel verträglich mit dem Netz interagiert, dass da keine großen dynamischen Interaktionen auftreten, dann kann ich eben pragmatischeres Vorgehen auch als Netzbetreiber wählen und die üblichen Prüfungen des Netzanschlussprozesses durchführen, um eben grundsätzlich sicherzugehen, dass das Netz die zusätzliche Anlage aufnehmen kann, während ich eben einfach annehme, dass mit dem Zertifikat ein Großteil möglicher negativer Interaktionen oder dynamischer Effekte schon abgedeckt ist in diesem Sinne.
Und es ist vielleicht auch eine Frage der Abstufung, ne, weil du gefragt hast, auch ein Stück weit nach der Dringlichkeit und Reihenfolge vielleicht, mit der die VMB da jetzt rangehen können und müssen. Ich glaube, wichtig und dringlich ist erstmal das Thema Netzanschlussprozess, um da einfach in der Lage zu sein, überhaupt die Anfragen aufnehmen und verarbeiten zu können. Was wir jetzt in den Projekten gesehen haben, ist dann, dass das erstmal der Einstieg in das Thema ist für die Verteilnetzbetreiber und dann das Thema Systemführung, Netzführung quasi auch nochmal mitgenommen wird, ne, um das halt dann nach und nach einfach auch dann zu entwickeln und nachzuziehen und die Punkte zu ergänzen. Auch beispielsweise, so habe ich es zumindest verstanden, Florian, das Thema dynamische Netzberechnung ist, glaube ich, nichts, was man jetzt sofort vorhalten muss als vielleicht auch kleiner Verteilnetzbetreiber, sondern wo man sagen kann, wir kommen erstmal noch mit eben der statischen Berechnung zu Rande, sollten aber eben drüber nachdenken, wie wir schrittweise dann uns entwickeln in Richtung einer auch zunehmend dynamischen Netzberechnung.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, insbesondere der Punkt, dass man das dynamische Verhalten des eigenen Netzes gut versteht, auch langfristig und vielleicht nicht für jeden Schritt im Prozess oder für jede Anlage im Prozess, sondern einfach um grundsätzlich Bescheid zu wissen, welche möglichen Effekte existieren in der Netzebene unter der Konstellation an Anlagen, die ich da habe, unter dem Netzanschluss, den ich habe, um dann eben sehr gezielt auch nochmal nachschauen zu können, wenn man das Gefühl hat, okay, hier könnte es tatsächlich kritisch werden.
Ich glaube, es ist insofern der richtige Zeitpunkt, als dass viele Verteilnetzbetreiber ja gerade grundsätzlich aufgrund der neuen Themen viel über organisatorische Aufstellung sprechen. Ne? Also auch, wohin entwickelt sich die Netzführung, das Thema Sekundärtechnik, Leittechnik, welche Strategien brauche ich dafür, Datenprozesse. Und natürlich ist das dann, glaube ich, wichtig, auch solche neuen Anforderungen mit reinzunehmen, um im Endeffekt auch die Organisation vernünftig darauf vorzubereiten, dass ich halt dieses neue Know-how brauche, aber auch, wie ich euch verstanden habe, viele Prozesse grundsätzlich nochmal anpassen muss, um diese neuen Instrumente abzubilden. Wir biegen jetzt langsam schon auf die Zielgerade unserer Folge ein. Titel ist ja, woher kommt in Zukunft die Momentanreserve? Florian, wie sieht's aus bei dir? Kannst du ruhig schlafen? Bleibt es stabil? Wenn nicht, was fehlt, dass es stabil bleibt? Wie ist da deine Einschätzung?
Also ja, ich kann ruhig schlafen. Ich würde sagen, Momentanreserve ist ein ganz zentraler Baustein in dem Ganzen. Ist jetzt irgendwie so eine Lücke, die sich mehr und mehr aufgetan hat, die jetzt aber auch technisch eben geschlossen wird. Ich finde es immer schwierig, dieses Stabilitätsargument so ein bisschen vorzuhalten, um Energiewende als solche zu kritisieren oder irgendwie immer noch mehr die Integration von rotierenden Massen zu fordern und zu motivieren. Technisch ist das alles möglich, auch in einem wechselrichtergetriebenen Netz. Man muss aber Stabilität gesamtsystemisch denken. Das heißt, Frequenzstabilität und der Bedarf an Momentanreserve ist ja auch nur ein Baustein daraus. Es gibt noch ganz viele andere Kategorien an Stabilität, die irgendwie im echten Leben ja auch tatsächlich alle zusammenwirken und nicht so schön akademisch abstrahiert sind, wie wir das immer gerne hätten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach Know-how über mögliche dynamische Effekte oder Stabilitätseffekte jetzt aufzubauen und weiter zu untersuchen. Von daher bin ich da eigentlich relativ positiv. Ich meine, uns geht die Arbeit nicht aus an der Stelle als Forschungsgruppe, die sich ja sehr aktiv damit beschäftigt. Und es gibt noch einige spannende Themen, die da auf den Tisch kommen werden.
Genau, spannend ist es auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch immer ja letztlich beruhigend, gerade von euch dann auch immer wieder zu hören, technisch ist es eigentlich alles machbar, alles kontrollierbar. Wir brauchen jetzt keine Panik quasi schieben, dass, wie du sagst, die Netze jetzt instabil würden. Dem ist nicht so. Das haben wir, glaube ich, heute auch nochmal mitnehmen können. Von daher vielen Dank, Florian, dass du dabei warst. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Danke dir für die Einblicke in die Welt von der Stromnetzstabilität.
Genau, und was, glaube ich, noch wichtig ist, zu betonen, im Endeffekt ist ja ein dezentrales System auch ein sehr resilientes System, wenn wir auf so kluge Menschen hören, wie euch die Forschungsergebnisse berücksichtigen. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Wir nehmen auf jeden Fall einiges mit. Danke, dass du, Florian, heute dabei warst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Das war unsere heutige Folge von Energie Weiterdenken, dem Energiepodcast der BET.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk.
Und vielleicht gibt es noch was in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.